Flammentod im Wasser von Werner A. Korn. Inhalt: Die hier vorgestellten Kriminalgeschichten zeigen erschreckende Tiefen menschlicher Begierden, vorgetäuschter oder unerfüllter Liebe, Gewinnsucht und Leidenschaft, unersättlicher Gier nach Glück und Reichtum, hochstaplerischer Manie sowie die kriminelle Umsetzung von falschen Freiheitsvorstellungen. Flammentod im Wasser. Ausgeruht, fröhlich und voller Tatendrang betrat Kommissar Tiefensinn nach dem Urlaub sein Büro. Der Endvierziger, ein Sonderfahnder, war bei den Ganoven gefürchtet und bei seinen Kollegen beliebt. Seine abgewetzte Aktentasche legte er auf dem Schreibtisch ab. Dabei fiel sein Blick auf einen handgeschriebenen Zettel. »Erwarte Sie sofort bei mir«, stand darauf, und darunter Kriminalhauptkommissar Stangl. Das war der Chef des Morddezernats. »Eben erhalte ich die aktuellen Erkenntnisse in der neuen Mordsache Ruber«, begrüßte er ihn. Dass der Kommissar nun gleich seinen Drang nach Taten unter Beweis stellen sollte, kam ihm sofort in den Sinn.
»Es sieht nach Mord und Versicherungsbetrug aus«, ergänzte der Hauptkommissar und übergab ihm die Handakte.
Einige Zeit später studierte er die Berichte. Was war eigentlich passiert? In der vergangenen Samstagnacht, kurz nach Mitternacht, explodierte die Yacht des stadtbekannten Tabakimporteurs Georg Ruber, auf der er alleine weilte. Während von dem Schiff Teile auftauchten, blieb seine Leiche bisher verschwunden. Zur Tatzeit ankerte das Boot in einer einsamen Bucht im nahegelegenen Bodensee. Die Sachverständigen des Landeskriminalamts arbeiteten fieberhaft vor Ort. Aber wo sollte der Sonderfahnder anfangen? Mittags verzichtete der Kommissar auf sein Kantinenessen. Er besuchte die Witwe des Opfers. In der Hauptverwaltung des Unternehmens stand er vor der Rezeption. »Frau Direktor wird Sie gleich empfangen«, flötete die Empfangsdame nach einem kurzen Telefonat. »Natürlich stehe ich zu Ihrer Verfügung«, begrüßte ihn wenige Minuten später Frau Ruber. Die attraktive Anfangsfünfzigerin roch nach teurem Parfum, und die Finger einer Hand zierte mehr Gold, als man für den Neukauf eines Wagens der gehobenen Klasse benötigen würde. Gemächlich kam sie einige Stufen der bunten Marmortreppe herunter.
»Kommen Sie bitte hier entlang. Es ist ja alles so furchtbar, so unglaublich, so unfassbar«,
eröffnete sie weinerlich das Gespräch in ihrem luxuriös ausgestatteten Büro, voll mit edlen Stilmöbeln aus der Zeit Louis des 16.
»Hatte Ihr verunglückter Ehemann denn Feinde?«,
begann der Kommissar mit einer Standardfrage seine Unterredung.
»Nein, eigentlich keine«, kam es schnell zurück.
Tatsächlich hatte der angesehene Unternehmer Ruber mit seiner Ladenkette von Tabakgeschäften eine allgemein anerkannte, beachtliche geschäftliche Karriere gemacht. Zusammen mit seiner Ehefrau war er gesellschaftlich voll etabliert und integriert. Sein großes Hobby war der Segelsport. Wann immer er konnte, zog er sich auf seine hochseetüchtige Yacht zurück. Er wollte dort auftanken, wie es der 64-Jährige gerne im Freundeskreis nannte. Zur Tatzeit saß seine Frau mit Freunden in einem stadtbekannten Weinrestaurant, wo der Chauffeur sie gegen 3 Uhr morgens abholte. Sie war ein wenig berauscht.
»Was erklären wir dem Staatsanwalt und was der Presse?«,
entgegnete unwirsch der Hauptkommissar, als ihm der Sonderfahnder seine Informationen vortrug, und ergänzte:
»Natürlich drängt auch die Versicherung auf eine rasche Aufklärung dieser Sache. Nur ohne Leiche und ohne Ergebnisse der Sachverständigen bleiben positive Ermittlungen ein Lottospiel«,
erwiderte der Kommissar abwägend.
»Die Versicherungssumme liegt bei 2 Millionen Euro, ohne die Schadensregulierung für die teure Yacht«,
fügte der Dezernatsleiter hinzu. Der breitschultrige Fahnder ging auf dem Wege zum Lift im Polizeipräsidium an einer Gruppe von Kollegen vorbei.
»Ich hab jetzt endlich meinen Bootsführerschein. Das nennt sich Binnenschifffahrtspatent«,
hörte er jemanden erzählen.
»Aber unseren Tiefensinn interessiert so etwas weniger. Der rennt ja nur auf die Berge und sucht nach Blumenmotiven.«
Kommissar Tiefensinn überhörte diese spöttelnde Anspielung auf seine Freizeitaktivitäten, das Fotografieren von Bergblumen in Makrotechnik. Das war schon seit seiner Jugend seine große Passion. Im Unternehmen Ruber änderte sich nach dem Tod des Firmenchefs einiges. Als neuer Prokurist fungierte der bisherige Wagenpfleger und Chefchauffeur. Er hatte sich auch zum Operator umschulen lassen.
»Dieter Haber«,
stellte er sich dem Sonderfahnder vor.
»Ist die Chefin da? Frau Direktor hat eine wichtige Besprechung«,
erwiderte er wahrheitsgemäß und legte einige Illustrierte auf den Tisch, in denen der Kommissar, ohne großes Interesse zu zeigen, herumblätterte. Schließlich kam Frau Ruber und begleitete ihn zum Empfangsraum, wo der Kommissar in einem neuen breiten Ledersessel fast versunken wäre. Er begann, das Bekannte zusammenzufassen.
»Ihr Mann wurde im Schlaf überrascht. Der oder die Täter überschütteten das Boot mit Dieselkraftstoff, zündeten diesen an und überließen den Rest den lodernden Flammen. Dabei explodierte der Dieseltank und für Ihren Mann kam jede Hilfe zu spät. Aber vielleicht können Sie uns helfen.«
Langsam, sehr leise fing Frau Ruber an. »Sehen Sie, da gab es mal eine Spendenaffäre, doch das liegt ja schon Jahre zurück. Und was sie dann erzählte, fanden damals Betriebsprüfer heraus. Ihr Mann hatte einen sechsstelligen Betrag auf das Konto eines ihm befreundeten Abgeordneten zur Unterstützung der Wahlwerbung überwiesen und buchhalterisch wohl falsch eingeordnet.«
»Auch diese Spur müssen wir verfolgen«,
sagte der Kommissar und verabschiedete sich. Frau Ruber saß in ihrem stilvoll eingerichteten Wohnzimmer im Parterre der Villa im prominenten Viertel der Stadt, als das Telefon läutete.
»Ich danke Ihnen wirklich für alles. Mein Bootschein bestand ich gestern«,
tönte es aus dem Hörer. Der Anrufer war Dieter Haber.
»Das haben Sie nur meinem Mann zu verdanken.«
»Sie sollten sich an die Abmachungen halten«,
klang die sehr bestimmte Antwort. Erbost legte sie den Hörer zurück. Zum Wochenanfang erstattete der Sonderfahnder dem Chef des Morddezernats seinen Bericht.
»Was denn, politische Terroristenszene?«,
fragte dieser ungläubig.
»Nein, nach den jetzt vorliegenden Detailerkenntnissen müssen wir im engsten Umfeld suchen. Im allerengsten. Verstehen Sie mich?«
»Dieter, hier ist dein Spezialdrink.«
Mit diesen Worten überreichte ihm seine Tanga-bekleidete Freundin Tina einen Longdrink mit wenig Eis und viel Rum.
»Hier lässt es sich leben, was?«
»Wir haben nur noch 2 Tage, dann geht's wieder in den alten Trott zurück. Wann hast du nun endlich das versprochene Schiff?«
»Das geht schon in Ordnung. Die Alte hält, was vereinbart ist. Und dann kannst du mit deinen Miezen rund um die Uhr ungestört arbeiten.«
Rubers Beerdigung zog viele Menschen an. Endlich vom Friedhof wieder zu Hause, war Frau Ruber sichtlich erleichtert, allein zu sein. Sie wollte niemanden sehen, hören oder sprechen. Als es an der Haustüre läutete, öffnete sie und erschrak sichtlich.
»Was wollen Sie denn hier?«
»Erlauben Sie, dass ich eintrete?«
kam es kurz zurück. Der von ihr vor Monaten beauftragte Privatdetektiv suchte sie auf. Er hatte gerade Platz genommen, da läutete es erneut. Es war der Kommissar. Noch bevor ihm der Privatdetektiv entgegentrat, stand der Sonderfahnder schon vor ihr im Raum. Frau Ruber stolperte sichtlich aufgeregt hinterher.
»Darf ich bekannt machen?«
sprach sie den Kommissar an.
Dieser schüttelte den Kopf und meinte nur, »Wir kennen uns bereits.«
Tatsächlich arbeiteten beide vor Jahren in der gleichen Abteilung, bis Herr Tobler den Weg in die freie Marktwirtschaft wagte und sich als Privatermittler selbstständig machte. Wenig später fand sich Dieter Haber in der Villa ein und zur Überraschung aller auch dessen Freundin Tina. Damit lief die Aufklärung des Falles für Kommissar Tiefensinn wie am Schnürchen.
Was Sie, Frau Ruber, nicht wissen konnten, Dieter Haber, der die leichten Mädchen hin und wieder zu ihrem Mann auf das Schiff brachte, verliebte sich in Tina. Aber diese Frauengeschichten ermittelte ja bereits der Privatdetektiv. Dass Haber dann ihren Mann dem Flammentod überließ, haben wir ermittelt.
Dann drehte er sich zu Haber.
Mit ihrer Einführung der datenmäßigen Erfassung aller abgegebenen Kraftstoffmengen an der firmeneigenen Tankstelle war es nicht schwer festzustellen, wer wann die 70 Liter erwarb. Und das war die Menge, die sie für das Abfackeln der Yacht benötigten. Aber die Details erkläre ich Ihnen dann im Präsidium.
Während die Funkstreife Haber und seine Freundin abholte, setzte der Sonderfahnder noch hinzu.
Und wie weit Sie, Frau Ruber, Ihren Angestellten dazu überredeten, das wird sich noch zeigen. Abführen.
An diesem Tag sah der Kommissar bei seiner Rückkehr ins Polizeipräsidium weniger ausgeruht oder gar fröhlich aus. Eigentlich war er schon wieder urlaubsreif. Schneeflocken im Sommer. Behütet, umsorgt, gelegentlich auch stark verwöhnt, wuchs Laura Steinbichler in einer durchaus intakten Familie auf. Ihr älterer Bruder Andreas arbeitete bereits in der Firma des Vaters. Schon in der dritten Generation lief das Geschäft mit importierten Diamanten, die zur Herstellung von Präzisionswerkzeugen für die Industrie verwendet wurden, zur vollsten Zufriedenheit. Ein krisensicheres Unternehmen mit alljährlich steigenden Umsätzen. Alles schien im grünen Bereich.
»Natürlich bekommst du zu deiner Abiturfeier den neuen Flitzer«,
bestätigte ihr der Vater beim Frühstück, das man, wie immer, sonntags etwas später mit der gesamten Familie zelebrierte. Nach 4 Wochen rief Laura zu Haus an. »Es ist einfach unvorstellbar schön hier«, klang überschwänglich ihre Stimme durch das Telefon. Zusammen mit einigen Schulfreunden war sie auf einem 3-monatigen Amerika-Trip unterwegs, in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nach dem bestandenen Abitur, das sie mit einem Notendurchschnitt von 1,4 abschloss, wollte sie zum Entspannen weit weg und möglichst viel erleben. Und über den großen Teich im fernen Amerika schienen ihr dazu die besten Voraussetzungen zu sein für ein Freiheitserlebnis ohne Ende.
»Das mit deinem Apartment in der Uninähe scheint zu klappen«, berichtete ihr Bruder noch bei diesem Anruf.
»Ist ja prima«, nahm sie das freudig auf. Wieder heimgekehrt begann der Ernst des Lebens, so nannte es ihr fürsorglicher Vater. Sie hatte sich für die Rechtswissenschaften als Studienfach entschieden, was auch ihre Familie sehr begrüßte, denn eine Juristin im Hause, das wäre schon etwas. Seit sie in der Universitätsstadt wohnte, wurden ihre Besuche zu Hause nach einem halben Jahr immer seltener. »Es ist doch anstrengender, als ich dachte, und ich muss mich da ganz schön reinhängen«, erklärte sie entschuldigend bei einem Besuch zu Hause.
»Ist da vielleicht ein Kerl der Hinderungsgrund?«,
wollte der Vater wissen. »Dafür habe ich keine Zeit«, erwiderte sie, ohne ihn direkt anzusehen. Stark von Rauchschwaden durchzogen und stickige Luft, das ist der Bierbrunnen. In dem Lokal spielen allabendlich ein paar Jungs auf einer kleinen Bühne Jazzmusik. Die Kneipe hatte nur Stehtische und am Tresen standen die Durstigen in Fünferreihen. Das Publikum, bei dem die anfangs 20er meist pilzerprobten Männer überwogen, kannte ich, und die wenigen Mädels wanderten von einer lautstark diskutierenden Gruppe zur nächsten, meist laut kichernd, ohne sich in eine Runde einzumischen. Nur einige fühlten sich intensiver eingebunden. Kommissar Haberdorn, ein Sonderfahnder Anfang 30, ein äußerst sportlicher Typ, fiel weniger durch seine Kleidung als vielmehr mit seinem mächtigen Oberlippenbart auf. Nach dem Umbau der Kneipe und dem Wechsel des Wirtes betreute er diese Kleingaststätte mit dem großen Bierumsatz etwas intensiver und kam deshalb nachts einige Male in der Woche vorbei.
»Früher war das ein Whiskyladen, der nur so brummte.
begann er an einem Stehtisch ein Gespräch. Das hatte sich gründlich geändert.
»Nur heute ist Pilz angesagt und hier gibt's eine riesige Auswahl davon, die größte in der ganzen Stadt«,
sagte sein Gegenüber. Die Musikgruppe begann wieder mit ihrem Dixieland und beendete durch die enorme Lautstärke jedes weitere Gespräch.
»Hallo, Mehmet«,
rief dennoch Haberdorns Gesprächspartner und winkte einen eintretenden jungen Mann zu sich an den Tisch. Dieser hob seinen rechten Arm, nickte kurz mit dem Kopf und deutete mit seiner ausgestreckten Hand zur Zapfstelle am Tresen, wo sich jeder Gast sein Bier selbst holte und auch gleich bezahlte. Mit zwei hochgestreckten Fingern verständigten sich beide, dass ihm dieser noch zwei Pils mitbringen sollte, denn Kellner gab es in dieser Kneipe nicht.
»Geschenkt, Lord!«
Mehr verstand der Kommissar von dem neuen Tischnachbarn nicht. Gelangweilt blickte er in die Gästerunde.
»8 auf der Gehsteigseite erheblich zerkratzte PKW, 10 in unmittelbarer Nähe geparkte mit zerstochenen Reifen und einige mit abgerissenen Außenspiegeln im weiteren Umfeld der Kneipe Bierbrunnen sowie ein paar abgeknickte Autoantennen«,
erklärte Kriminaloberkommissar Rehmann zu Beginn der internen Pressekonferenz im Direktorat.
»Eigentlich ist das nicht unbedingt etwas für unsere offizielle Presseerklärung«,
meinte Kriminaldirektor Nierling und hörte sich die weiteren Meldungen über die Vorkommnisse der vergangenen Nacht an. Wie in jeder Großstadt passierten in jeder Nacht mehr oder weniger schwere kriminelle Delikte, ohne dass es dabei gleich zu einem Aufschrei und dem Ruf nach mehr Polizeipräsenz kam.
»Aber wir behalten auch das im Auge«,
verabschiedete sich der Kripo-Chef von seinem Pressebeauftragten, der täglich nach Absprache mit der Chefetage die Berichte für die Medien zusammenstellte.
»Heute ist hier wohl die Hektik ausgebrochen«,
bemerkte die Sekretärin des Rauschgift-Dezernats, als sie an diesem Morgen nach einem Zahnarzttermin verspätet ins Büro kam.
»Kann man sagen«,
entgegnete ihr Kriminalhauptkommissar Gögerl.
»Es gibt wohl einen Bandenkrieg wegen des Preisverfalls in der Szene.«
Was war geschehen? Offensichtlich flammten die alten Querelen zwischen den rivalisierenden Gangs wieder auf. Billigangebote ließen Rauschgiftkonsumenten zu anderen Dealern abwandern. Das führte zu erheblichen Umsatzeinbußen und brachte damit Unruhe in die Kreise, die ihr Leben ohne Arbeit in Gefahr sahen.
»Und wir stehen zwischen den Fronten«,
sagte er, der längst wusste, dass dieser Kampf nicht mehr zu gewinnen war. Mit einem reineren, besseren Stoff und der sogar zu einem günstigeren Tütchenpreis, da winkte schnell das große Geld.
»Dabei sein ist alles, nur nicht im Abseits stehen«,
dachte sich Laura, die ihre ersten Klausuren so recht und schlecht abgeschlossen hatte. Zum Monatsanfang überwies ihr Vater pünktlich ausreichend Geld und befreite sie damit von allen Sorgen, mit denen sich andere Kommilitonen nachhaltig herumschlagen mussten. Ihr neu eingerichtetes Apartment glich zunehmend einer Müllhalde von umherliegenden leeren Bechern, Büchsen, Plastiktüten, Flaschen und schmutziger Wäsche.
»Aber ja, ich komme schon«,
versprach sie dem Anrufer am Telefon. Und ab 23 Uhr trafen sich wieder alle Freunde, um die Nacht mit einigen Pilzbierchen einzuläuten, wie sie es nannten. Mehmet, der arbeitslose Musiker türkischer Abstammung, gehörte zwischenzeitlich zu diesem Freundeskreis. Er war es, der ihr das zeigte und beibrachte, was in ihrer Familie stets ein Tabuthema geblieben war. Und sie kostete es in vollen Zügen aus. Schon bald zog er bei ihr ein.
»Nun probier schon mal«,
forderte er sie eines Abends auf und setzte ihr den ersten Schuss. Das, was sie dann erlebte, war weder in Worte zu fassen noch in Träumen zu erahnen. Eine völlig neue Welt tat sich für sie auf. Doch dieser Teufelskreis umschloss sie immer enger.
»Jetzt scheint die Sache zu eskalieren«,
eröffnete Gögerl, der Chef des Rauschgift-Dezernats, die Besprechungsrunde in seinem Büro.
»Heute Nacht wurden wieder einige Autos demoliert, und das ist jetzt neu. 8 in der Szene noch unbekannte Männer krankenhausreif geprügelt.
Dass Dealer bei Revieransprüchen nicht gerade zimperlich miteinander umgingen, war nichts Neues.
»Kommissar Haberdorn hier«,
klang es fast melodisch aus dem Hörer, als Hauptkommissar Göggerl ihn anrief, um sich nach der Kneipe Bierbrunnen näher zu erkundigen.
»Ja, der Pächterwechsel im neuen Bierbrunnen ist mir bekannt. Ich besuche diesen Laden regelmäßig und es gab dort einen Szenenwechsel, denn die alte Whiskybar besteht nicht mehr. Da hat sich einiges geändert«,
erklärte der Sonderfahnder seine aktuellen Erkenntnisse. Mit wenigen Sätzen unterrichtete ihn der Hauptkommissar über die Entwicklung der letzten Nächte, und Haberdorn sagte ihm seine Unterstützung zu. In einem bunt geblümten Minikleidchen hüpfte Laura in den Abendstrahlen der Sonne auf der sattgrünen Wiese im Stadtpark. Mit wallendem Haar vollendete sie Luftsprünge und jauchzte laut. Dabei versuchte sie mit ihren Händen etwas nicht Erkennbares zu ergreifen. Einige Passanten sahen ihr amüsiert zu, andere drehten sich kopfschüttelnd ab und gingen weiter.
»Helft mir, die Schneeflocken einzufangen! Seht doch, wie schön sie glitzern! Ein Diamantenregen!«
rief sie immer wieder laut lachend. Mehmet saß unweit von ihr in einer Gruppe Gleichaltriger, die sich an einem Doppler Rotwein labten. Und schon seit einiger Zeit beobachtete Kommissar Haberdorn aus einiger Entfernung diese feuchtfröhlich feiernde Gruppe. Schließlich gesellte sich der ihm bekannte Lord dazu, und das veranlasste den Sonderfahnder, das Zeichen für den Einsatz zu geben. Während die herbeieilenden Kriminalbeamten sich die einzelnen Gruppenmitglieder vornahmen, trat der Kommissar vor den Lord.
»Jetzt ist Schluss mit lustig«,
sprach er ihn an.
»Einer, den ihr vorgestern in der Nacht verprügelt habt, ist heute an den Folgen verstorben. Aber vorher gab es noch eine Beschreibung und er nannte auch einen Namen, deinen.«
Diese Festnahme blieb für ihn nicht die einzige Überraschung. Er musste sich mit seinem Freund Mehmet und einigen anderen Bandenmitgliedern noch für eine ganze Reihe von anderen Delikten verantworten. Und Laura sehnte sich in der U-Haft nach der Zeit, wo sie sich geborgen und umsorgt fühlte und in der sie verwöhnt worden war, in ihrem Elternhaus. Hauptkommissar in Nöten. Am Spätnachmittag verabschiedete sich Hauptkommissar Berger vom Leiter des Therapiezentrums der Stadt für Drogenabhängige. »Ich schaue nächste Woche wieder vorbei«, erklärte er, stieg in seinen Wagen und fuhr weg. Doch eine ganz persönliche Angelegenheit sollte ihn schon sehr bald wieder hier vorsprechen lassen. 30 Minuten später saß er, der Leiter der Sonderfahndungsgruppe, die nach besonders schweren Verbrechern suchte, in sein Büro. Er wählte eine Rufnummer. Erfolglos. Am nächsten Tag war er wie immer der Erste auf seiner Dienststelle. Er durchblätterte die neuen Fahndungsausschreibungen. Wiederholt versuchte er, einen Telefonteilnehmer zu erreichen. Gegen 9 Uhr hatte er Erfolg. »Nein, bedauere, Frau Treu kommt heute erst gegen 14 Uhr ins Geschäft. Sie war gestern auf einer Vernissage«, erzählte ihm die Angestellte aus der Boutique seiner Freundin.
»Danke«,
war seine kurze Antwort, denn die Galerie, in der die Ausstellungseröffnung für einen förderungswürdigen Jungkünstler war, kannte er. Als er dort nachfragte, sagte man ihm, Frau Troll sei gegen Mitternacht alleine weggegangen. 2 Tage später traf Hauptkommissar Berger seinen ehemaligen Kollegen, den Privatdetektiv Hopfner, vor dem Sitzungssaal im Landgericht. Aufgeregt unterhielt sich dieser mit dem stadtbekannten Rechtsanwalt Lutzinger, der kurze Zeit später im Gerichtssaal verschwand. Der Kriminaler ging auf Hopfner zu.
»Du, ich glaube, ich brauche deine Hilfe«, sprach er ihn an. »Du kennst doch Sonja, deine Lebensgefährtin, die Boutiquebesitzerin. Genau, sie ist verschwunden.« »Was denn?« »Ich weiß nur, dass sie zuletzt auf der Vernissage bei Paul war. Seitdem höre ich nichts, rein gar nichts von ihr«,
erklärte er betroffen.
»Okay, ich höre mich mal um«,
meinte der Ex-Kollege und verabschiedete sich. Wenig später erzählte er davon seinem Freund, dem Rechtsanwalt Lutzinger, in dessen Kanzlei er sich mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Tee wie häufig am Nachmittag von der Sekretärin verwöhnen ließ.
»Nun, vielleicht hat ja diese Frau Troll einen neuen Liebhaber gefunden«,
meinte dieser und verdrehte seine Augen. Laut denkend ergänzte er dann,
»sie ist doch äußerst attraktiv in den besten Jahren und auch noch sehr vermögend. Nur ich bin an ihrer Galerie vorbeigefahren und stell dir vor, ihr Wagen ist dort immer noch um die Ecke geparkt«,
erklärte der Privatdetektiv.
»Und was sagt die Angestellte aus der Boutique?«
»Die sagt gar nichts, die heult nur noch.«
Der Hauptkommissar hatte jedoch eine Vermutung gegen ihren Bruder, einen Gebrauchtwarenhändler, geäußert. Durch den Dollarkurs hatte er Absatzprobleme in den USA. Daher pumpte er jeden an, denn seine Hausbank sperrte ihm schon lange die Kredite. Die Schlagzeile der Morgenpost ließ die Stadt aufhorchen. Es ging um das Urteil gegen die Mitglieder der Blue Heaven Gang. Diese hatten einige Angehörige der konkurrierenden Star Dream Gang krankenhausreif geschlagen. In der Justizvollzugsanstalt besprach sich Rechtsanwalt Lutzinger mit dem Bandenchef, um in dieser Sache die Revision vorzubereiten.
»Ja, ich habe Sonjas Bruder gefunden«,
meldete sich Detektiv Hopfner bei Hauptkommissar Berger am Telefon. Dass er sich mit dem Rechtsanwalt in einer Spielhölle verabredet hatte, um den Bruder von Frau Troll ein wenig auf den Zahn zu fühlen, verriet er ihm nicht. Am Abend war es dann soweit.
»Aber ich doch nicht. Nein, wirklich«,
entgegnete er überzeugend. Dabei gab er für die Nacht und den darauffolgenden Tag ein glaubwürdiges Alibi an. Das bedeutete für den Privatdetektiv weitere Arbeit. Hauptkommissar Berger stand seinem Chef gegenüber. Heute war ein besonders schwerer Tag für ihn.
»Herr Kriminalrat, ich bitte um meine Beurlaubung, jedenfalls bis zum Abschluss in der vermissten Sache meiner Freundin Frau Troll«,
klang es fast tonlos.
»Aber nicht so hastig, mein lieber Berger. Schließlich liegt uns ja bis heute keine offizielle Vermisstenmeldung vor.«
So blieb er im Dienst, durfte aber in dieser Sache keinerlei Ermittlungen vornehmen.
»Hallo Hopfner, wir sollten uns heute Abend im Everyday treffen.«
»Was, in dieser Nobeldisco? Du mit mir?«
fragte der Privatdetektiv ungläubig nach, willigte aber ein. Gegen 23 Uhr schlürfte er dort am Tresen eines der besonderen Mixgetränke, die der Keeper gekonnt mit Rum und Früchten mixte.
»Viel zu laut, viel zu grell, viel zu voll und viel zu teuer«,
ging es ihm durch den Kopf, als plötzlich aus den künstlichen Nebelschwaden Rechtsanwalt Lutzinger auftauchte.
»Schau mal«,
begrüßte dieser ihn an der Bar und zeigte ihm ein Passbild, das er in seiner linken Handfläche verborgen hielt.
»Kann ich nicht einordnen, kenne ich nicht«,
war seine knappe Antwort.
»Dieses Mädchen ist die Geliebte eines hiesigen Stammgastes.«
»Na und?«
»Er soll in der Szene ein ganz großer sein. Er ist einer von den Machern. Verstehst du mich?«
Der Privatdetektiv nahm das Bild, bedankte sich kurz, bezahlte die Getränke und verließ den Nobelschuppen. Mittags traf sich Detektiv Hopfner mit Hauptkommissar Berger in der Kantine des Präsidiums.
»Also, der Bruder hat ein wasserdichtes Alibi«,
begann dieser seinen Bericht.
»Den können wir total vergessen. Und auf der Vernissage war da irgendein Typ, der sich um meine Sonja besonders bemühte?«
wollte der Kriminaler wissen.
»Die Gästeliste, etwa 90 Personen, habe ich schon«,
erklärte Hopfner.
»Wenn wir die Paare ausklammern, bleiben noch 20 Besucher übrig. Da müssen wir ansetzen, oder?«
»Sicher. Die Adressen waren ihm auch schon bekannt, und das hörte sich für den Privatdetektiv nach einem Fulltime-Job an, den er jedoch gerne übernahm.« Hopfner ruft an, kündigte die Sekretärin ihn beim Rechtsanwalt Lutzinger an.
»Schön, stellen Sie durch. Hast du was Neues für mich?« »Ich denke schon, mit etwas Glück treffen wir den gesuchten Typen heute im Bim Gym, so gegen 1 Uhr.«
Und der Detektiv sollte recht behalten. Schon beim Einbiegen in eine schmale Nebenstraße bemerkte er seinen Freund, den Rechtsanwalt. Beide gingen zu dem Club, wo Hopfner an einer mit Kupferblech beschlagenen Türe einen Klingelknopf drückte. Zweimal kurz, einmal lang, der Code für Stammgäste. Ein schmaler, bleichgesichtiger Kopf, bedeckt mit einer schwarzen Schirmmütze, schaute kurz darauf durch das kleine Türfenster. Der Türsteher ließ sie eintreten. Im blau bemalten Salon spielten Männer an runden Tischen Karten. An zwei länglichen Tischen drehte sich fast lautlos der Roulette-Kessel. Mit einem kurzen Kopfnicken begrüßte ein älterer Herr im Dinnerjackett die Eintretenden, die sich an einer Ecke der S-förmigen Bar einen Drink bestellten. Dezente Musik erklang und ebenso unaufdringlich tönte ein »Rien ne va plus« aus der Spielerecke.
»Ist denn dein Typ schon da?« »Nein, noch sehe ich ihn nicht, aber heute ist sein Spieltag, das ist sicher«,
erklärte Detektiv Hopfner und griff nach seinem Glas.
»Da kommt er«, sprach er, das Glas an den Mund haltend. »Woher willst du das so genau wissen?« »Ich habe eine präzise Beschreibung und beachte mal den großen Ring am kleinen Finger seiner rechten Hand. Das sehe ich ohne Brille nicht so genau.« »Gut, es ist ein Zirkelring, denn dieser Mann gehört einem bestimmten magischen Zirkel an, und das erkennt man eben an diesem besonderen Siegelring.«
Erläuterte der Detektiv und fügte hinzu, dass dieser Robert Benz heiße und Bob gerufen werde.
»Ein Aufwärmer, wie üblich«, begrüßte der Barkeeper diesen Gast, dessen Augen hinter den dicken Brillengläsern besonders groß wirkten.
Nun drehte sich der Detektiv zu ihm und stellte ihm Rechtsanwalt Lutzinger vor.
»Nein, so nicht«,
klang es dröhnend aus dem Telefonhörer, und Detektiv Hopfner hielt den Hörer von seinem Kopf etwas entfernt.
»Du sollst recherchieren, ja, aber nicht wie ein Elefant im Porzellanladen alles zertrampeln, verstehst du mich? Diskret nennt man das, ist das klar?«
Kommissar Berger war außer sich und tobte. Er bemängelte die Art und Weise, wie der Privatdetektiv seine Befragungen bei einigen Vernissage-Besuchern durchgeführt hatte.
»Natürlich kennen mich sehr viele und ich kann mich vor ihren telefonischen Beschwerden kaum noch retten. Darüber hinaus müssen wir auf den guten Namen meiner Bekannten Rücksicht nehmen. Sie ist eine stadtbekannte Persönlichkeit«,
beendete er das Gespräch. Der Privatermittler sollte ja lediglich herausfinden, ob einer dieser Gäste an jenem Abend eine Beobachtung gemacht hatte, ohne dabei von dem Verschwinden der Boutiqueinhaberin zu erzählen.
»Rechtsanwalt Lutzinger, Herr Troll und Herr Hopfner«,
stellte der Anwalt sich und seine Begleiter im Sekretariat vor. »Der Herr Kriminalrat erwartet Sie schon«, erwiderte die Vorzimmerdame freundlich. Im dunklen Anzug mit dezenter Krawatte und passendem Einstecktuch kam der Kriminalrat auf die Gruppe zu und bat sie in sein Besprechungszimmer im Polizeipräsidium. Das folgende Gespräch sollte Klarheit in den etwas mysteriösen Fall bringen. Herr Troll, der Bruder der Verschwundenen, hatte in einem Spielsalon ein Gespräch mit angehört und wusste, dass Robert Renz, der Anführer der Star Dream Gang, sich gegen eine Entführung der Boutique-Besitzerin ausgesprochen hatte. Zwischen dieser Gruppe und den Mitgliedern der Blue Heaven Gang war es seit einigen Wochen wegen bisher unangetasteter Revieransprüche zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen.
»Mein Mandant, der wegen eines Drogendelikts in der Justizvollzugsanstalt einsetzt, hatte dadurch auf die Blue Heaven Gang keinen Einfluss mehr, aber er wollte dieser Entführung absolut nicht«,
erklärte der Rechtsanwalt.
»Und so schnappten sich einige Unterführer diese Dame, um damit Kommissar Berger zu zwingen, seine ständigen Razzien in ihrem Viertel zu reduzieren oder ganz einzustellen«,
ergänzte der Privatdetektiv.
»Und wo befindet sich Frau Troll jetzt?«,
fragte der Kriminalrat nach.
»Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Sie ist im Villenviertel versteckt«,
berichtete der Anwalt. Noch am gleichen Abend rückte ein Sonderkommando der Schutzpolizei mit einigen Beamten der Sonderfahndungsabteilung zu diesem Haus aus. In dem Villenhaushalt trafen diese lediglich einen hohlwangigen jungen Mann mit geröteten Augen, der völlig überrumpelt mit schlotternden Knien die Beamten in einen Kellerraum führte. Der Rest war Routine. Nicht ganz so für Hauptkommissar Berger. Seine Lebensgefährtin war vollgepumpt mit Drogen und unansprechbar. Völlig apathisch brachte er sie aus dieser Villa mit seinem Wagen zum Therapiezentrum, um sie dort stationär einzuliefern.
»Morgen komme ich wieder vorbei«,
verabschiedete er sich vom Leiter dieses Zentrums, und ein Lächeln der Erleichterung flog über seine Lippen.